Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Frau Dr. Marianne Röbel-Mathieu zum Thema gynäkologische Aspekte der Infektion mit HPV.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, mein Name ist Marianne Röbel-Mathieu. Ich bin Frauenärztin und seit 31 Jahren in einer Einzelpraxis und seit einem Jahr in einer Praxisgemeinschaft niedergelassen. Und ich bin auch berufspolitisch engagiert. Ich komme aus einem Fach, das mit sekundärpräventiven Maßnahmen sehr große Erfolge erzielt hat. Wir werden darüber heute ja auch ein Stück weit sprechen. Und inzwischen haben wir seit einigen Jahren zusätzlich auch eine hochwirksame primärpräventive Maßnahme in Form einer Impfung gegen diese Krankheitsbilder, über die wir sprechen, zur Verfügung. Und auch auf dem Gebiet Impfen oder mit dem Thema Impfen beschäftige ich mich intensiv in verschiedenen Gremien auch.
Sie sind ja sogar Mitglied der Ständigen Impfkommission, wenn ich das so sagen darf. Das ist nämlich nicht unerheblich für das Gespräch, das wir heute führen wollen. Vielen Dank für Ihre einführenden Worte. Es geht um die HPV-assoziierten Erkrankungen. Wir haben ja hier bei Klinisch Relevant eine Serie dazu aufgemacht und heute soll es natürlich um die gynäkologischen Erkrankungsbilder, die damit assoziiert sind, gehen. Deswegen meine erste Frage, Frau Röbel-Mathieu, könnten Sie einmal sagen, welche Krankheitsbilder in der Gynäkologie assoziiert sind mit dem HPV-Virus?
Ja, gerne. Also das mit Abstand am häufigsten Krankheitsbild, das wir sehen, sind Genitalwarzen. Die sind einfach sehr, sehr weit verbreitet. Etwa 1-2% der sexuell aktiven erwachsenen Bevölkerung hat zu jedem Zeitpunkt mit Genitalwarzen zu tun. Das ist eine gutartige Erkrankung, die sich häufig auch von alleine wieder zurückbilden kann. Sie kann trotzdem sehr belastend sein, weil selbst therapeutische Maßnahmen oft nicht sofort zum Erfolg führen. Und das zweithäufigste Krankheitsbild sind dann Krebsvorstufen am Gebärmutterhals, Präkanzerosen, die durch HPV ausgelöst sind. Und das ist auch etwas, was Frauenärzte eigentlich täglich beschäftigt, weil wir ja fast täglich mit irgendwelchen auffälligen Abstrichbefunden an der Cervix zu tun haben. Und dann klären müssen, wie da weiter vorgegangen wird. Und das ist auch deshalb relevant, weil man einerseits diese Befunde sehr gut erkennen kann mit den Methoden, die wir einsetzen, und andererseits aber der Befund eine Ausprägung hat, die dazu führt, dass er behandelt werden muss. Und das erfolgt dann in Form eines kleinen operativen Eingriffs am Gebärmutterhals. Und der ist sehr wirksam, sehr nachhaltig, aber er kann bei nachfolgenden Schwangerschaften Komplikationen machen. Und dann kommen wir zu den dritthäufigsten Krankheitsbildern. Das sind eben Krebserkrankungen an verschiedenen Organen. Auch da wieder an erster Stelle ist der Gebärmutterhals betroffen. Der Gebärmutterhalskrebs gehört ja zu den 10 häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen weltweit. Und weltweit gesehen ist er der vierthäufigste Krebs bei Frauen. In Deutschland steht er an sehr viel späterer Stelle. Das hat eben auch viel mit unseren präventiven Maßnahmen zu tun. Und es erkranken aber jedes Jahr in Deutschland etwa 1600 Frauen neu am Gebärmutterhalskrebs.
Tatsächlich sind es etwa 4600 Neuerkrankungen pro Jahr.
Und dann kommen weitere Krebserkrankungen am Anus, am Penis, an der Vulva, an der Vagina, im Kopf-Hals-Bereich, sodass man sagen kann, insgesamt erkranken bei beiden Geschlechtern zusammengenommen jedes Jahr etwa 7700 Menschen an HPV-bedingten Krebserkrankungen.
Also das heißt, das Spektrum reicht von der ganz benignen Erkrankung wie den Genitalwarzen, von denen Sie gerade gesprochen haben, bis zu natürlich ernstzunehmenden Krebserkrankungen. Könnten Sie vielleicht einmal für die gynäkologisch nicht vorgebildeten und nicht tätigen Menschen hier im Podcast erklären, wie die Vorsorge jetzt insbesondere der zervikalen Veränderung aussieht. Also wie würde man sich dem nähern? Sie haben gerade schon gesagt, dass häufig Abstriche gemacht werden.
Genau. Also ich glaube, den meisten Frauen ist es schon bekannt, dass ihnen ab 20 Jahren einmal im Jahr ein Abstrich vom Gebärmutterhals zusteht, auf den sie Anspruch haben. Aber im Jahr 2020 hat es da eine geringfügige Änderung gegeben. Bis dato war es eben so, dass jährlich ein zytologischer Abstrich gemacht wurde. Und seit 2020 ist es so, dass das nur noch vom 20. bis zum 34. Lebensjahr gilt und dass dann Frauen ab 35 alle 3 Jahre einen sogenannten Co-Test bekommen. Das heißt, es wird sowohl ein zytologischer Abstrich entnommen als auch ein HPV-Test gemacht. Der HPV-Test ist besonders sensitiv, hat eine hohe Empfindlichkeit, um vorhandene HPV-Viren-Infektionen zu entdecken. Allerdings hat er natürlich keine hohe Spezifität, denn HPV-Infektionen sind einfach sehr, sehr häufig, vor allem in jüngeren Lebensjahren. Und die Zytologie als einzelne Maßnahme, wenn man die isoliert betrachtet, hat wiederum eine niedrigere Sensitivität in der Erkennung dessen, was sie erkennen soll, nämlich Veränderungen der Zellen am Gebärmutterhals und dafür eine sehr hohe Spezifität. Wenn also die Zytologie auffällig ist, dann ist es ja eben eine konkrete morphologische Veränderung, die da beschrieben wird. Während wenn jetzt ein HPV-Test positiv ist, heißt es noch lange nicht, dass die Frau zeitgleich oder auch in der Zukunft mit irgendwelchen Zellveränderungen zu tun bekommen muss. Entschuldigung.
Kein Problem. Darf ich kurz, bevor wir vielleicht zu den zytologischen Veränderungen übergehen, fragen, warum die Zervix so eine große Rolle spielt bei den HPV-assoziierten Erkrankungen?
Ja, also es gibt ja etwa 200 verschiedene HPV-Typen, die derzeit bekannt sind. Und viele davon befallen zum Beispiel die Haut. Aber andere haben sich eben auf die Schleimhäute spezialisiert, wenn man so will. Das sind etwa 40. Und die befallen vor allem Schleimhäute im Genitalbereich bei Männern und bei Frauen. Und wo besonders häufig solche Zellveränderungen stattfinden, bis hin zu bösartigen Erkrankungen, sind einfach Stellen, wo Plattenepithel in Drüsenepithel übergeht. An diesen Schnittstellen zwischen Plattenepithel und Drüsenepithel findet sich das besonders häufig. Das Virus selbst hat ja keinen Zellapparat und kann sich selbst nicht vermehren, sondern ist ja immer darauf angewiesen, dass es eben Zellen findet, die sozusagen sein Genom transkribieren und dann eben zur Virusvermehrung führen. Und dieser Aufbau dieses Plattenepithels, der scheint da besonders gut geeignet zu sein. Also die Viren, die infizieren ja die Basalzellen. Und bei den meisten, ich spreche jetzt mal von den Frauen, weil da kenne ich mich am besten aus und da ist es auch am besten beschrieben. Also an anderen Lokalisationen ist ja diese Pathogenese bisher gar nicht so genau beschrieben. Da kann man ja nur annehmen, dass es wahrscheinlich analog verlaufen wird. Ja. Und diese Viren infizieren die Parabasalzellen und die meisten Frauen bekommen diese Infektion überhaupt nicht mit. Und bei etwa 10% der Frauen kann es eben dann tatsächlich dazu kommen, dass es zu einer persistierende Infektion etabliert. Und da kommt es dann irgendwie dazu, dass in diesen Parabasalzellen tatsächlich eben das Virusgenom in mRNA transkribiert wird. Und das führt dann dazu, dass die Zellen proliferieren. Aber es führt bei gutartigen Veränderungen wie den Genitalwarzen nicht dazu, dass die Differenzierung des Epithels gestört wird, sondern wenn dann die Zelle sich weiter differenziert, zum Beispiel in die Intermedianzelle, dann kommt es dazu, dass irgendwie die Replikation der Viren aktiviert wird, sogenannte frühe Proteine, Early Proteins, E1 bis 8 heißen die, werden da aktiviert und regulieren eben die Zellreplikation. Und wenn dann die Zelle sich weiter ausdifferenziert zur Superfizialzelle, dann werden diese frühen Proteine abgeschaltet und es werden die Late Proteins, die späten Proteine angeschaltet, die dann das Viruskapsid produzieren. Und wenn dann die Superfizialzelle sich abschilfert, zerfällt, dann werden diese Viren freigesetzt. Also das passiert bei gutartigen Veränderungen. Und bei den bösartigen Veränderungen, dazu müssen eben die Viren bestimmte Eigenschaften haben. Wir bezeichnen das halt als onkogenes Potenzial, das auch je nach Virustyp unterschiedlich ausgeprägt ist. Da ist es so, dass eben von diesen Early Proteins der Typ E6 und E7 aktiviert werden. Und das ist dann der Beginn der Transformation der Zelle. Da kommt es dann einfach dazu, dass die Zelle sich nicht mehr weiter ausdifferenzieren kann bis hin zum Stoppen des Zellzyklus. Und als Gegenmaßnahme produziert die Zelle dann P16, ein Protein, was eigentlich diesen Prozessen entgegenwirken soll. Das schafft es aber nicht, weil eben die Eigenschaften dieser aktivierten Early Proteins das verhindern. Und dann werden gleichzeitig Proliferationsmarker ausgeschüttet. Und das kann man zum Beispiel auch durch Färbung von Zellausstrichen darstellen, dass da diese beiden Proteine vorliegen. Und es gibt dann eben einen Hinweis darauf, dass sich jetzt diese Zelle schon in der Transformation befindet und eben auch offenbar an der Enddifferenzierung, an der Entstehung der Dysplasie nichts mehr zu ändern ist.
Okay. Vielen, vielen Dank für diese einleuchtende Schilderung des Prozesses. Das heißt, die Herausforderung für Ihre Arbeit in der Praxis ist es, im Rahmen der Abstriche dann nach diesen Entartungs- oder Dysplasie-Kriterien zu schauen und den Zeitpunkt dann abzupassen, wo man etwas gegen diese Dysplasien tun kann, bevor es zu einem manifesten Karzinom kommt, richtig?
Genau so ist es. Aber das passiert mit einer viel, viel einfacheren Methode, eben mit der Zytologie, die ja schon 1928 von diesem griechischstämmigen amerikanischen Pathologen Papanikolaou, ne, der Papp-Test, von dem beschrieben wurde. Damals schon hat er einfach da eine Färbemethode entwickelt und hat entdeckt, dass das sehr gut alles darstellbar und nachweisbar ist. Und lange, lange bevor wir wussten, was der Auslöser dieser Veränderungen ist, dieser morphologischen Veränderungen, konnte dann eben die Zytologie schon eingesetzt werden. Das hat viel auch mit meiner Wahlheimatstadt München zu tun. Da gab es eben einen Ordinarius damals in den 60er Jahren der Frauenklinik, der einfach gesehen hat, dass sehr viele junge Frauen im Familienplanungsalter an Cervixkarzinom erkrankt sind und zum Teil auch verstorben sind und unbedingt etwas dagegen machen wollte. Und der hat sich dann da einen Mitarbeiter geholt, der sich schon mit dieser zytologischen Methode befasst hatte, hat den zum Frauenarzt ausgebildet und ihm viele Freiräume gegeben. Und der hat dann letztlich die erste zytologische Tagung in Deutschland ins Leben gerufen, hat Zytologieassistentinnen-Schulen gegründet und hat dann praktisch kurz bevor sein Chef emeritiert ist oder ein Jahr danach erreichen können, dass die bayerischen Krankenkassen dann diese Krebsvorsorgeuntersuchung flächendeckend den Frauen angeboten haben. Das war, glaube ich, 1969 oder 70. Und 1971 wurde das Programm dann auch bundesweit eingeführt. So weit geht es zurück. Und diese Zytologie ist eben eine einfache Methode, wo einfach eine Färbung angewandt wird, mit der dann diese Morphologie der Zellen sehr gut zu erkennen ist. Und mit etwas Übung kann man das dann eben einschätzen, ob das normale Zellen sind, dieses Ausdifferenzierungszyklus, den ich vorher beschrieben habe, oder ob das eben dysplastische Zellen sind.
Das heißt, diese mikroskopische oder die Beurteilung der Zellen aus dem Abstrich, die finden in der Praxis direkt im Untersuchungsgang auch statt?
Also diese Färbung, die geht in mehreren Schritten und es kann nicht sofort durchgeführt werden. Und viele Frauenärzte machen das auch nicht selbst, sondern schicken diese Abstriche, die werden ja fixiert in einer Lösung, zu spezialisierten Kollegen und Kolleginnen.
Okay. Welche Möglichkeiten hat man, also wir sind jetzt ja immer noch bei der Sekundärprävention sozusagen, welche Möglichkeiten hat man, wenn man feststellt, dass die Zellen dysplastisch sind? Sie hatten ja gerade schon davon gesprochen, dass es Möglichkeiten gibt, einen kleinen operativen Eingriff zu machen. Wie sieht der aus und was macht man da genau?
Also nicht jede Zellveränderung ist behandlungsbedürftig. Das ist ja auch die Besonderheit dieser HPV-Infektionen, dass da einfach die Pathogenese über einen recht langen Zeitraum verläuft. Ja, das ist nicht wie beim Erkältungsvirus, das schnappe ich mir auf und nach ein paar Tagen bin ich erkrankt, sondern das sind sehr viel längere Vorlaufzeiten. Und es ist eben so, dass ein großer Teil dieser Infektionen innerhalb von etwa 6 bis 18 Monaten von alleine wieder verschwindet. Und es kann aber sein, dass zufällig beim zytologischen Abstrich eben auffällt, dass da gerade dysplastische Zellen vorliegen, aber mit mäßigen oder mit geringen Zeichen der Dysplasie. Und da wissen wir dann, dass die Chance sehr groß ist, dass es in einem Jahr nicht mehr vorhanden sein wird. Und dann wird einfach nur kontrolliert. Aber es kann eben sein, dass diese Zellveränderungen fortschreiten. Bei einem kleineren Prozentsatz der Frauen ist es der Fall. Das dauert auch etwa 1 bis 2, vielleicht auch 3 Jahre. Und wenn da dann die Zellveränderung einfach einen bestimmten Grad erreicht, ein bestimmtes Ausmaß, von dem wir wissen, da gibt es zwar jetzt immer noch ein Rückbildungspotenzial, was vielleicht 40-50% beträgt, aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zellveränderung weiter voranschreitet, größer ist als die Rückbildungschance. Bis es dann wirklich zu einer bösartigen Veränderung kommt, dauert es im Schnitt nochmal 10 bis 15 Jahre oder noch länger. Aber wenn man einfach ein bestimmtes Stadium erreicht hat, möchte man eigentlich dieses Risiko nicht mehr eingehen. Also wir bezeichnen dieses Stadium als ZIN3 zervikale intraepitheliale Neoplasie dritten Grades. Also es kann genau differenziert werden, diese Gradeinteilung. Und wenn dieser Grad vorliegt, dann empfehlen wir den Frauen in der Regel, dass sie doch die Zellveränderung entfernen lassen sollte. Das erfolgt dann als kleiner operativer Eingriff von der Scheide aus. Also es muss da nicht irgendwo an der Körperoberfläche ein Schnitt gemacht werden. Aber am Gebärmutterhals wird dann ein kegelförmiges Gewebestück entfernt. Und damit kann man auch gleichzeitig sozusagen all diese Viren entfernen, die sich ja in diesem Gewebe quasi eingenistet und breit gemacht haben. Nach diesem Eingriff ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zellveränderung wieder auftritt oder neu auftritt durch eine neue Infektion, durchaus gegeben. Allerdings ist dieses Risiko relativ gering. Wenn man nach diesem Eingriff bestimmte Nachsorgestrategien einhält, wenn man dann innerhalb bestimmter Abstände nach 6, nach 12 und nach 24 Monaten jeweils diesen Co-Test macht, Zytologie und HPV, und wenn man da dann sieht, dass das 3-mal in Ordnung ist, nicht auffällig, dann kann man davon ausgehen, dass diese Frau ein niedriges Risiko hat für ein Rezidiv. Aber grundsätzlich kann das auch noch Jahre später auftreten.
Sie hatten gesagt, dass die Konisation, so heißt ja der Vorgang, dass der möglicherweise Schwierigkeiten machen kann bei einer Geburt. Ist das richtig? Also eine Cervixinsuffizienz dann? Oder?
Ja, also wohl in Form einer Cervixinsuffizienz, die begünstigt dann eben Frühgeburten. Das Risiko, eine Frühgeburt zu erleiden, wenn man so einen Eingriff hatte, beträgt oder ist um den Faktor 1,7 höher, als wenn man eben nicht diesen Eingriff hatte. Aber dieses erhöhte Risiko besteht auch schon bei der persistierenden Infektion, selbst wenn die noch nicht behandelt ist. Ja. Und das ist schon etwas, was wir ernst nehmen, weil Frühgeburtlichkeit ja eine unserer größten Herausforderungen in der Geburtshilfe ist. Ja. Und das passiert dann, oder dieses Risiko ist bei allen folgenden Schwangerschaften erhöht, also lebenslang.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, die Konisation ist eine Behandlungsmöglichkeit, die ja operativ aussieht, auch wenn es nur ein kleinerer Eingriff ist. Gibt es auch lokale Möglichkeiten mit Medikamenten, Salben, ich weiß es nicht, wie man sich's vorstellt, gegen das HPV-Virus vorzugehen oder gegen diese Infektion vorzugehen?
Also es gibt da seit einigen Jahren tatsächlich so Produkte, die da angeboten werden, zum Beispiel in Form von Sprays oder auch von Gelen tatsächlich. Wobei man dazu sagen muss, die Evidenz dazu, die wird von den Herstellern geliefert. Also da gibt's dann Studien mit Teilnehmerzahlen. Also von einer weiß ich, da sind's etwas mehr als 200 Frauen. Beim anderen Hersteller weiß ich, da waren's fast 800 Frauen, wo dann über einen begrenzten Zeitraum hinweg kontrolliert wird mit einer Kontrollgruppe, wie schnell sozusagen zum Beispiel das HP-Virus nicht mehr nachweisbar ist oder wie schnell sich die Läsion zurückbildet. Und da kommt dann jeweils raus, dass das natürlich mit der Behandlung schneller geht. Aber das ist beschränkt auf ganz niedriggradige Läsionen, wo man ja dann auch das Problem hat, dass wir wissen, dass sich die in den allermeisten Fällen sowieso zurückbilden. Und insofern stellt sich da schon für mich die Frage, ist es wirklich notwendig? Ist es jetzt wirklich ein Beleg dafür, dass diese Produkte da jetzt so effektiv sind? Oder wie relevant ist es, dass es jetzt ein halbes Jahr früher sich zurückbildet oder nicht, ja, wenn ich es mit einer Läsion zu tun habe, die sowieso mit größter Wahrscheinlichkeit sich zurückbilden wird? Also ich verordne das in der Regel nicht, aber es ist natürlich so, dass viele Frauen einfach sich schwer damit tun, jetzt einfach nur warten zu sollen und zu müssen, einfach abwarten, was bei der nächsten Kontrolle rauskommt. Und da kann es ein Vorteil sein, wenn die Frau eben das Gefühl hat, ich kann da auch selbst was dazu beitragen und da mich aktiv behandeln.
Können wir, bevor wir zur Impfung kommen, also zur Primärprävention, können wir noch mal kurz über das Zervixkarzinom an sich sprechen? Also was ist das für eine Erkrankung? Also wie gut ist das, ist die behandelbar? Wie ist die Prognose von so einer, von so einem Zervixkarzinom?
Ja, also wenn man es früh erkennt, dann ist die Prognose sehr gut. Und das ist ja auch so, dass es immer wieder mal vorkommt, dass selbst Frauen, die regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen, eines Tages einen auffälligen Abstrichbefund haben, der nahelegt, dass das eine fortgeschrittene Zellveränderung ist, aber im Sinne einer Präkanzerose, wo sich vielleicht im Einzelfall dann bei der Konisation ergibt, dass jetzt doch ein mikroinvasives Karzinom vorliegt. Das kommt schon gelegentlich vor. Aber dann ist es oft auch so, dass trotzdem, dass es so geringfügig ist, so ein frühes Stadium, dass das sogar mit dieser Konisation bereits behandelt ist. Und selbst wenn es eben ein etwas weiter fortgeschrittenes Stadium ist, nicht mikroinvasiv, dann lassen sich frühe Stadien sehr gut behandeln mit operativen Maßnahmen. Es wird die Gebärmutter entfernt, es werden Parametrien mit entfernt. Es müssen die Eierstöcke in der Regel nicht entfernt werden, nur aufgrund der Veränderung am Gebärmutterhals. Und je nachdem, um welches Tumorstadium sich handelt oder ob Einschränkungen der Operabilität vorliegen, gibt es auch die Möglichkeit, durch strahlentherapeutische und chemotherapeutische Maßnahmen das Karzinom zu beseitigen oder zu bekämpfen.
Lassen Sie uns dann auf die Impfung zu sprechen kommen. Zu der Impfung an sich haben wir schon eine Folge aufgenommen. Das heißt, diejenigen, die das noch nicht gehört haben, sind hier herzlich eingeladen, da einmal reinzuhören. Welchen Stellenwert hat die Impfung für Sie als Gynäkologin? Und welche Veränderung der Zahlen, also der Inzidenzen von Gebärmutterhalskrebs, haben sich dadurch ergeben?
Also die Impfung hat natürlich einen ganz hohen Stellenwert, denn das muss man sich mal vorstellen, da gibt es Krebserkrankungen, eine bestimmte Art von Krebserkrankungen, die sozusagen als Voraussetzung haben, dass eine Infektion mit HP-Viren stattfindet. Und gegen diese Viren gibt es eine hochwirksame und auch sehr sichere Impfung. Das haben wir eigentlich mit keinem anderen Karzinom, diesen Riesenvorteil. Die meisten anderen häufigen Karzinome sind ja multifaktoriell bedingt. Und da gibt's nicht einfach so einen einfachen Hebel, mit dem man ansetzen kann und wo man eigentlich die Wurzel am Übel packen kann. Das Übel an der Wurzel packen kann. Entschuldigung, soll ich den Satz nochmal sagen? Und wo man eigentlich gerne das Übel an der Wurzel packen kann. Ja, und jetzt ist das Problem, dass ja zugelassen ist der Impfstoff ab dem Alter von 9 Jahren. Ursprünglich war er ab dem Alter von 12 Jahren zugelassen. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ja, damit ein Impfstoff zugelassen wird, müssen ja Studien gemacht werden, die seine Wirksamkeit belegen. Und da reicht es ja nicht nur, Immunantworten nachzuweisen, sondern man muss auch nachweisen, dass da klinische Effekte zu erwarten sind. Und da ist es klar, dass natürlich erst nach Aufnahme sexueller Aktivitäten diese klinischen Effekte zu erwarten sind. Und deshalb hat man da eben bei den jüngeren Altersgruppen begonnen und primär auch nur bei Mädchen und Frauen.
Hierzu auch noch ein kurzer Hinweis zum besseren Verständnis. In den Studien wurden nur Frauen ab dem Alter von 15 Jahren eingeschlossen, sodass nur die älteren Altersgruppen gemeint sind.
Und dann erst ein paar Jahre später, nachdem diese ersten beiden Impfstoffe schon zugelassen waren, der Quadrivalente und der Bivalente, dann wurden auch sogenannte Immunobridging-Studien gemacht, wo man eben das Wissen, was man hatte von den älteren Probandinnen, wie da die Immunantworten ausgesehen haben und wie die eben korreliert haben damit, dass klinische Effekte erzielt werden konnten. Die hat man übertragen auf die jüngeren Probandinnen und da waren dann auch Jungs mit dabei und hat angenommen, dass wenn die ähnliche Immunantworten ausbilden nach der Impfung, dass man dann auch davon ausgehen kann, dass dann auch die Impfung die vergleichbaren klinischen Effekte erzielen kann. Und wonach da geschaut wurde, war zum einen einfach mal der Nachweis von HPV-Infektionen, eben durch Abstriche. Aber es war eben auch der Nachweis, dass Genitalwarzen zurückgegangen sind und der Nachweis, dass die Häufigkeit an solchen Präkanzerosen zurückgegangen ist. Ja, und jetzt haben wir eben das Problem, dass das Impfalter des Primäre bei 9 bis 14 Jahren liegt. Und da hat man es dann mit verschiedenen Zielgruppen zu tun. Dann hat man es mit Eltern zu tun, die sich natürlich überhaupt nicht vorstellen können, dass ihr Kind jemals irgendwie intime Kontakte aufnimmt oder jedenfalls nicht in naher Zukunft. Und es ist da einfach doch sehr viel Beratungsbedarf da. Und das ist irgendwie ein gewisses Impfhindernis. Und ich versuche aber, jedes junge Mädchen, was in die Praxis kommt, schon dazu anzuhalten, dass sie überhaupt den Impfpass mitbringt, damit ich eben schauen kann, liegt schon eine Impfung gegen HPV vor? Und dann prüfe ich gleichzeitig natürlich auch, ob weitere Impflücken bestehen, die vielleicht gar nicht hätten auftreten dürfen oder ob Auffrischimpfungen fällig sind. Und vor allem schaue ich nach den Impfungen, von denen ich weiß, dass sie von der Krankenkasse nur bis zum 18. Geburtstag bezahlt werden. Das ist also die Impfung gegen HPV und das ist die Impfung gegen Hepatitis B, ja auch eine sexuell übertragbare Infektion. Und es ist im Moment auch die Impfung gegen Meningokokken C. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt der Mädchensprechstunde. Und ich versuche auch Mütter, Patientinnen, langjährige Patientinnen, die eben Kinder haben, Jungs oder Mädchen im Teenageralter spätestens, auch zu sensibilisieren und bitte auch an, dass ich selber Jungs und Mädchen impfe oder dass man eben dann den Kinderarzt oder Hausarzt aufsuchen sollte, je nachdem, zu wem man mit den Kindern zum Impfen gehen möchte.
Aber das heißt, ich höre raus, dass es gewisse Probleme gibt, die Impfung, die ja sehr sicher und sehr wirksam ist, auch in die Bevölkerung zu bekommen. Und das hängt aus Ihrer Sicht auch damit zusammen, dass diejenigen, die geimpft werden sollen, noch jung sind und eigentlich sich noch mit diesem Thema noch gar nicht auseinandersetzen, mit sexueller Aktivität zum Beispiel. Das heißt aber auch, dass viele Mädchen und Jungen primär beim Kinderarzt geimpft werden und nicht bei Ihnen in der Praxis? Oder ist das so ein Mischbild?
Also das hat sich eben geändert, nachdem das Impfalter herabgesetzt wurde. Das ursprüngliche Impfalter war ja 12 bis 17 Jahre und nur Mädchen waren die Zielgruppe. Und da sind die natürlich überwiegend in unseren Praxen geimpft worden tatsächlich. Und dann eben 2014 wurde das Impfalter ja herabgesetzt und dann ist der Schwerpunkt dieser Impfungen mehr in die Kinderarztpraxis gewandert. Ich wollte aber damit nicht nur sagen, dass es sich jetzt um junge Menschen handelt, die sich nicht um diese Themen kümmern wollen oder so. Ich glaube, dass das sogar ein sehr relevantes Thema ist, was auch unbedingt irgendwie in unseren Praxen so ein Thema gemacht werden sollte. Ich plädiere auch dafür, dass man ein standardmäßiges Angebot einer Erstuntersuchung beim Frauenarzt für junge Mädchen etabliert, im Alter von 12 bis 17 Jahren, damit sowas einfach zur Sprache kommen kann. Und zwar ganz ohne die Pflicht, sich untersuchen zu lassen oder vielleicht sogar so aufgesetzt, dieses Angebot, dass es grundsätzlich gar nicht enthalten ist, sondern dass es wirklich darum geht, Gespräche zum Thema Pubertät, Sexualität, Geschlechtsentwicklung und so weiter zu führen und einfach den Kontakt zum Frauenarzt zu bekommen, ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können und dann für die Situationen, die in den meisten Fällen ja dann eintreten werden, unerwartet vielleicht, einfach schon einen Ansprechpartner zu haben.
Ich hatte noch eine Frage vorhin gestellt, das würde mich nochmal sehr interessieren, so zum Schluss unseres Gespräches. Können Sie noch mal was zu der Veränderung der Inzidenz sagen, des Cervixkarzinoms durch Entwicklung bzw. durch Etablierung der Impfung in der Bevölkerung?
Also für Deutschland kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Da sind mir jetzt eigentlich keine belastbaren Daten bekannt. Beziehungsweise das, was ich schon gesagt habe, was ja auch in Zulassungsstudien zum Teil schon entdeckt wurde, dass eben die Inzidenz an Genitalwarzen sehr schnell zurückgeht, wenn eben hohe Impfquoten erreicht werden, dann in der betroffenen Population und nicht nur in der geimpften Population, sondern eben auch Ungeimpfte des gleichen Alters oder auch etwas höheren oder niedrigeren Alters, bei denen sieht man dann auch diesen Herdeneffekt. Dazu gibt es auch große Meta-Analysen, die das zum Beispiel an einer großen Zahl von Ländern gezeigt haben, nachdem die eben ihre Impfprogramme eingeführt haben. Die Reduktion von Gebärmutterhalskrebs, die ist aber inzwischen auch in zwei Ländern tatsächlich nachgewiesen. Und zwar das eine Land ist Schweden. Da gibt es ja sehr viele Register, also Bevölkerungsregister und Gesundheitsregister. Und da wurde über einen längeren Zeitraum hinweg, kurz vor der Einführung der Impfung bis ungefähr 10 Jahre danach, 2006 bis 2017, wurde bei allen Mädchen und Frauen zwischen 10 und 30 Jahren eben erhoben, wie viele davon auch Gebärmutterhalskrebs entwickelt haben. Und das waren etwas mehr als 500. Und dabei waren es überwiegend eben nicht geimpfte Frauen, die da betroffen waren. Und man hat gesehen, wenn bis zum Alter von 17 Jahren geimpft worden ist, dass dann die Inzidenz um 88% gesenkt werden konnte. Und auch wenn zwischen 17 und 30 geimpft wurde, war es immer noch eine Senkung um die Hälfte, um mehr als die Hälfte. Und das zeigt schon, dass das eben ein hochwirksamer Impfstoff ist, dass wir die Zahlen zu den Inzidenzen des Gebärmutterhalskarzinoms nicht von Anfang an bekommen konnten, ist ja klar. Das ist ja erklärbar durch diese lange Latenzzeit.
Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel in Ländern wie Australien groß angelegte Impfkampagnen gab, wo sogar, ich glaube, in mobilen Impfteams in die Schulen, in die Kinder, nicht in die Kindergärten, aber in die Schulen gegangen wurde. Und ist es richtig, dass praktisch da keine Zervixkarzinome mehr auftreten, also dass die Inzidenz nahe Null liegt in Australien? Haben Sie ähnliche
Also es ist Daten so, dass die Australier die Ersten waren, die gesagt haben, wir wollen jetzt dafür kämpfen, dass das Zervixkarzinom eliminiert wird tatsächlich. Und richtig, Australien und auch Dänemark waren die beiden Länder, bei denen schon sehr früh, weil sie eben so ganz stringente Kampagnen gemacht haben, sehr früh gezeigt haben, dass eben auch die Präkanzerosen sehr schnell zurückgegangen sind. Dieses Ziel der Elimination des Zervixkarzinoms, das hat sich ja auch die WHO auf die Fahnen geschrieben und postuliert dazu drei Dinge, dass eben 90% der Mädchen im primären Impfalter eine HPV-Impfung erhalten sollten. Das ist ein Baustein, dass mindestens 70% der Frauen im Alter von 35 und einmal im Alter von 45 Jahren jeweils einen hochwertigen Screening-Test am Gebärmutterhals bekommen sollten. Also bei uns ist es ja selbstverständlich, aber in vielen WHO-Ländern ist es eben noch nicht etabliert. Und 90% der Frauen, bei denen Zellveränderungen gefunden werden, die behandlungsbedürftig sind, sollen die dann auch wirklich bekommen. Also das ist dieses Ziel der WHO. Und wenn man aber von Elimination des Zervixkarzinoms spricht, dann ist damit nicht gemeint, dass das auf null gesenkt werden kann, sondern da wird dann angestrebt eine Inzidenz von 4 auf 100.000 Frauen pro Jahr. Es ist ja auch so, dass selbst mit der Impfung werden wir, also mit der Impfung alleine, würden wir auch tatsächlich nicht auf null kommen können. Denn die Virustypen, gegen die auch der 9-valente Impfstoff schützt, die sind für 90% der Gebärmutterhalskrebse verantwortlich. Das heißt, es gibt noch einige weitere Virustypen, die für die restlichen 10% verantwortlich sind. Also mit Impfung alleine würde man das auch nicht schaffen. Und auch mit Impfung ist eben weiterhin das Screening sehr wichtig. Die Vorsorge wird leider nicht überflüssig. Und natürlich ist auch wichtig, dass jede Frau, bei der Auffälligkeiten gefunden werden, eine Behandlung angeboten bekommt.
Frau Dr. Röbel-Mathieu, vielen, vielen Dank, dass Sie uns in dieses Thema reingenommen haben, dass Sie erklärt haben, wie die verschiedenen Bausteine der Sekundär- und Primärprophylaxe der HPV-assoziierten gynäkologischen Erkrankungen aussehen. Es hat mir großen Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.